Wir brauchen entlang der kompletten Wertschöpfungskette ein anderes Verständnis von Rohstoffen und Ressourcen. Also wer Stoffe länger im Kreislauf halten will, muss auch die Marktbedingungen dafür zulassen. Und das ist die Aufgabe der neuen Koalition.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eine Tonne Abfallwissen, Sonderabfall Spezial. Mein Name ist Katrin Sturm und ich bin heute in Berlin beim BDE, dem Bundesverband der deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft. Der BDE vertritt die Interessen der hiesigen Unternehmen der Kreislaufwirtschaft gegenüber der Politik. Und hier tut sich gerade einiges. Mit Anja Siegesmund, der geschäftsführenden Präsidentin, spreche ich gleich über die Chancen der Kreislaufwirtschaft und Ressourcenwende für Umwelt und Klima, aber auch für die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Wie gelingt der Wandel zu zukunftsfähigen Kreislaufsystemen? Die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie ist beschlossen, aber was braucht es, damit sie in die Praxis findet? Wir schauen auf die ganze Bandbreite der Kreislaufwirtschaft, vom Recycling über die thermische Verwertung, gerade bei Sonderabfällen, bis hin zu aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel bei Lithium-Ionen-Akkus oder ewigen Chemikalien. Ich freue mich auf das Gespräch. Bleibt dran! Liebe Frau Siegesmund, zunächst möchte ich mich erstmal herzlich bedanken, dass Sie heute für uns Zeit haben und diesen Podcast mit uns machen. Ganz lieben Dank. Und wir sind ja hier in Berlin, direkt im BDE. Und Sie sind seit Juni letzten Jahres geschäftsführende Präsidentin des Bundesverbands der deutschen Entsorgungs- und Wasser- und Kreislaufwirtschaft, kurz BDE genannt. Vorher hielten Sie das Amt der Umweltministerin von Thüringen für 9 Jahre inne. Und der Tagesspiegel schreibt über Sie, sie ist die Stimme der Recyclingwirtschaft und Shekonomi titelt Visionärin der Kreislaufwirtschaft. Was bringt denn die Umweltministerin mit in ihre BDE-Präsidentschaft?
Ja, erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung zum Podcast Sonderabfallwissen. Ich freue mich sehr, dass Sie hergekommen sind nach Berlin in unser Haus der Kreislaufwirtschaft. Mitten im Herzen von Berlin versuchen wir tatsächlich deutlich zu machen, dass es wichtig ist, von vornherein Ressourcenschonung, Klimafragen, nachhaltiges Wirtschaften zusammenzudenken hier bei uns im Verband, dem BDE. Und wenn ich in den Rückspiegel schaue, dann kann ich natürlich aus dem reichen Erfahrungsschatz als Umweltministerin in Thüringen vieles mitbringen. Ich habe 20 Jahre Landespolitik gemacht, Gesetze und viele parlamentarische Debatten bestritten, saß auf Umweltministerkonferenzen, habe im Bundesrat wichtige Entscheidungen vorangebracht. Und jetzt schaue ich aber gern nach vorn aus Sicht der Wirtschaft und baue Brücken zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, weil das ist, was wir brauchen. Wir wollen doch 2045 einerseits in Europa klimaneutral sein, auf der anderen Seite Rohstoffhunger weltweit bedeutet, dass wir mehr Ressourcen verwenden. Und jetzt geht es doch darum, Lösungen zu finden. Und meine Unternehmen hier im BDE, die haben viele Lösungen. Wir sind Innovationsmotor, wir sind Teil der wichtigen umwelt- und wirtschaftspolitischen Erzählung der Bundesrepublik. Und deswegen verstehe ich mich als Brückenbauerin und freue mich sehr in der neuen Aufgabe, die jetzt fast ein Jahr tatsächlich mich ins Haus der Kreislaufwirtschaft führt, gemeinsam mit vielen starken Mitstreitern, mit vielen anderen Verbänden und Akteuren dafür Sorge zu tragen, dass es gelingt, den Hochlauf der Kreislaufwirtschaft jetzt richtig anzugehen.
Ja, die Lösungen kommen von den Unternehmen, sagten Sie. Jetzt waren Sie ja auch mal auf der anderen Seite, auf der gesetzgebenden Seite für den Umweltschutz und jetzt auf der Seite der Unternehmen, also der Wirtschaft. Jetzt mal Hand aufs Herz, Frau Siegesmund, was war denn schwerer oder was ist schwerer, als Ministerin Gesetze an Wirtschaftsverbände zu verkaufen oder als Wirtschaftsverband um gesetzliche Regelungen mit dem Gesetzgeber ringen?
Das ist wirklich eine sehr gute Frage, tatsächlich des Pudels Kern. Also wenn man beide Seiten kennt, weiß man, wir können nur eine Bewegung gemeinsam eigentlich angehen und das ist die nach vorne. Und als Umweltministerin habe ich beispielsweise, wenn ich ein Förderprogramm für Energieeffizienz auf den Weg bringen wollte, mir die Wirtschaft, die großen Verbände und auch wichtige Unternehmen immer an den Tisch geholt, um gemeinsam zu überlegen, passt das jetzt für eure Bedürfnisse? Ist das der richtige Weg, um Energie zu sparen und euch zu helfen, vor Ort ja gut durch diese schwierigen Zeiten zu kommen? Als Umweltministerin habe ich, als wir beispielsweise die Thüringer Glasindustrie von heute auf morgen in der Zeit der Gasmangellage mit einem sogenannten Fuel-Switch von Gas auf Öl umstellen mussten, meiner Verwaltung auf den Füßen gestanden und gesagt, wir haben eine Woche Zeit, sonst geht uns in Südthüringen bei der Glasindustrie das Licht aus. Wir müssen das jetzt hinbekommen. Wir haben innerhalb von 4 Tagen alle Genehmigungsprozesse auf den Weg bringen können. Was man also braucht, ist Mut zur Verantwortung, Entscheidungsstärke. Und ich würde sagen, das hilft eben auch sehr und ist eine Grundvoraussetzung für unsere Unternehmer. Der BDE ist ein stark mittelständisch geprägter Verband. Jeden Tag müssen unsere zum Teil seit über 60 Jahren handelnden Mittelständler Entscheidungen treffen. Da gibt es Teams, da gibt es gute, werthaltige Arbeitsplätze. Es geht um gute Arbeitsbedingungen, es geht um Verlässlichkeit und vor allen Dingen um klare Rahmenbedingungen. Und was ich schon nach einem Jahr sagen kann, ist, was Wirtschaft nicht braucht, ist Sprunghaftigkeit. Sondern was wir brauchen, sind verlässliche Rahmenbedingungen. Und das geht los bei der Frage von Genehmigungsprozessen. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel, was mir ein Mittelständler letzte Woche bei einem Unternehmensbesuch berichtete, als er einfach nur vorhatte, eine neue Filteranlage zu installieren und dazu entsprechende Grundpfeiler quasi verankert werden mussten und am Ende Genehmigungen auf der baurechtlichen Seite 6 Monate nur für sozusagen die Grundfeste dieser neuen Filteranlage dauerten und da ist überhaupt noch kein neuer Filter installiert worden, dann stellt man sich schon die Frage, passt das zusammen? Einerseits der Willen, natürlich innovativ zu sein, klug und schnell zu handeln, alle Auflagen zu erfüllen, auf der anderen Seite bei Maßgaben, die baurechtlich sicherlich einzuhalten sind, aber in die Länge gezogen werden, dann zusätzliche Hürden in den Weg gelegt zu bekommen, das darf nicht sein. Und deswegen brauchen wir den Druck an der Stelle und ich verstehe die Unternehmen in ihrer Ungeduld da sehr gut, werde mich auch stark dafür einsetzen, dass solche Fragen einfach deutlich schneller gehen. Es muss, das ist eine Forderung auch von uns als BDE, One-Stop-Shop, gerade bei solchen Fragen in einer Hand liegen und man nicht von Pontius zu Pilatus im wahrsten Sinne des Wortes laufen müssen und ewig warten müssen, bis Standardgenehmigungen erteilt werden. Eine der wichtigsten zentralen Aufgaben, die übrigens alle Branchen in der Bundesrepublik betrifft.
Neben den Filteranlagen haben die Unternehmen ja auch noch eine ganz wichtige Herausforderung, denn letztes Jahr wurde von der scheidenden Bundesregierung die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie beschlossen, die ja auch besagt, dass Produkte über alle Wertschöpfungsphasen hinweg betrachtet werden müssen. Also das heißt vom Produktdesign bis zur Wiederverwendung als Recyclingrohstoff. Sie stehen dafür ja auch ein und wie wichtig ist es denn, genau so auf Kreislaufwirtschaft zu schauen?
Die Kreislaufwirtschaftsstrategie selbst ändert für meine Unternehmen erstmal gar nichts. Sie ist aber trotzdem ein wichtiger Meilenstein, weil um tatsächlich in zirkuläres Wirtschaften zu kommen, also vom Anfang der Wertschöpfungskette, wenn ein Produkt designt wird, bis hin zum Ende, wenn es möglichst lange in seine einzelnen Stoffströme zerlegt, noch im Ressourcen- und Stoffkreislauf Wiederverwendung findet, diese Umstellung vom Linearen ins zirkuläre Wirtschaften, die wird auch durch die Kreislaufwirtschaftsstrategie beschrieben und einzelne Meilensteine tatsächlich genannt. Aber es gibt ja noch kein Gesetz oder eine Verordnung, was damit einhergeht. Und was es auch noch nicht gibt, ist in irgendeiner Form eine Finanzierung, Anreize zur Frage, vom Linearen ins zirkuläre Wirtschaften zu kommen. Trotzdem ist es gut, weil die Kreislaufwirtschaftsstrategie an den richtigen Stellen zeigt, wir brauchen entlang der kompletten Wertschöpfungskette ein anderes Verständnis von Rohstoffen und Ressourcen. Also der Klassiker ist, wenn Sie den Joghurtbecher im Supermarkt kaufen und er besteht aus Kunststoff, darum die Papierpanderole, dann gibt es den Aludeckel und der Verbraucher, die Verbraucherin trennt diese 3 Sachen nicht, dann haben wir eine Nicht-Wiederverwertung der einzelnen Stoffe schon angelegt. Dabei ist es hier immerhin so, dass man selber dazu beitragen kann, Papier, Alu und tatsächlich Plastik auch voneinander zu trennen. Verbund Packungen, wenn Sie wieder im Supermarkt in Ihren Warenkorb gucken und kaufen beispielsweise ein Tetrapack mit Orangensaft, sind, wenn Sie so wollen, so designt, dass die einzelnen Rohstoffe nicht wieder getrennt werden können, sondern verbunden sind. Und die Kreislaufwirtschaftsstrategie sagt zu Recht, wir kommen nur dann einen Schritt weiter, wenn wir von Anfang an beim Design von Produkten anders herangehen. Und da gibt es viele Baustellen, die genannt werden können. Das geht los bei der Frage des größten Stoffstroms, der Mineralik, und hört tatsächlich auf bei einzelnen Produkten, die Verbraucher jeden Tag nutzen. Das ist eine Mammutaufgabe und ich würde sagen, wir stehen ganz am Anfang im Startblock auf dem Weg dieses Marathons, aber es ist schon sichtbar, zumindest der Weg ist sichtbar und diesen Weg als solchen kann man mit der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie auch angelegt sehen. Das ist jetzt erreicht und es gibt übrigens auch bei Veranstaltungen, die hier in Berlin stattfinden, unheimlich viele Zuhörer, Mitstreiter aus allen möglichen Bereichen, von der Wirtschaftsvereinigung Stahl über große Bauverbände bis hin zu Unternehmen, Wissenschaftlern, Startups, eine so breite Bewegung von Unternehmen, Wissenschaftlern, Akteuren aus Verwaltung, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, die sagen, jetzt ist die Zeit, da aus dieser Strategie auch tatsächlich in die nächsten Schritte zu gehen. Und das ist die Aufgabe der neuen Koalition.
Genau, und dann sprechen Sie Koalition an, ein sehr wichtiges Thema. Die NKWS hat ja auch Einzug in den Koalitionsvertrag genommen. Jetzt konkret die Frage, wie steht denn der BDE dazu und wo sehen Sie Kritik?
Ja, im Koalitionsvertrag der neuen schwarz-roten Koalition heißt es, auf Grundlage der Kreislaufwirtschaftsstrategie werden wir ein Eckpunktepapier mit kurzfristig realisierbaren Maßnahmen erarbeiten. Das ist erstmal gut. Wir haben aber an vielen Stellen einen Reformstau. Deswegen in den ersten 100 Tagen erwarte ich neben Priorisierung der Kreislaufwirtschaftsstrategie vor allen Dingen einen Schub für mehr Digitalisierung, schnellere Verwaltungsprozesse, schnellere Genehmigungsprozesse. Zweitens ein Senken der Energiekosten. Das betrifft tatsächlich alle. Es genügt nicht nur, die energieintensiven Unternehmen rückwirkend von den Netzentgelten zu befreien, sondern wir brauchen gerade, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu stärken, deutlich geringere Energiekosten. Naja, und wir brauchen drittens vor allen Dingen verlässliche Rahmenbedingungen für Investitionen. Und wenn ich Investition sage, dann bin ich schon mitten in der Kreislaufwirtschaftsstrategie. Wenn man sich umschaut, dann haben wir beispielsweise im Kunststoffbereich viele Anlagen in der Bundesrepublik, die auch werthaltige Stoffe produzieren, die aber mit den Sekundärrohstoffen, die dort hergestellt werden, mit den sogenannten Rezyklaten, derzeit in einem Markt sich befinden, wo sie nicht konkurrenzfähig sind. Und warum sind sie nicht konkurrenzfähig? Weil wir mit billigen und zum Teil nicht reinen sogenannten Virgin Plastics importen, insbesondere aus dem asiatischen Raum, Mitbewerber auf dem Markt, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren, haben, die nicht nach den gleichen Regeln spielen wie wir. Das heißt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, braucht es auch eine öffentliche Hand, braucht es auch ordnungspolitische Rahmenbedingungen, um ein sogenanntes Level Playing Field für diese Rohstoffe zu schaffen. Also wer Stoffe länger im Kreislauf halten will, muss auch die Marktbedingungen dafür zulassen. Und das ist die Aufgabe der neuen Koalition. Beispielsweise, indem sie von vornherein, wenn die Ausführungsgesetze zum sogenannten Sondervermögen, also 400 Milliarden Euro für Infrastrukturinvestitionen, also für Schiene, Straße, Schule, wenn diese Ausführungsgesetze auf den Weg gebracht werden, könnte parallel dazu auch das Vergaberecht so angepasst werden, dass es eben Standard ist, dass bei Infrastrukturinvestitionen Sekundärbaustoffe eingesetzt werden. Nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und das kann man tatsächlich machen. Deswegen steht jetzt auch ein Fenster auf mit diesen immensen Summen, die investiert werden sollen. Wenn Sie so wollen, schwimmt die neue Koalition in Geld. Sie muss es nur klug und richtig investieren, vernünftig die Ausschreibungen gestalten und dann bekommen wir auch den Hochlauf der Kreislaufwirtschaft hin.
Sehr gut. Der BDE macht dann was genau?
Der BDE hat jetzt die Aufgabe, der Koalition etwas Dampf unterm Kessel zu machen und deutlich zu machen, wo die Reise jetzt hingehen muss. Wir als Unternehmen haben Positionspapiere formuliert, die Positionen des BDE zum Beispiel für, wie eben ausgeführt, Green Public Procurement, also den Vorrang für Sekundärbau und andere Rohstoffe in die Ausführungsgesetze zu schreiben. Wir führen viele Gespräche mit politischen Vertretern. Wir laden ein zu Gesprächen hier ins Haus der Kreislaufwirtschaft. Und wir führen übrigens nicht nur Gespräche mit der Bundesregierung, sondern auch im europäischen Raum, weil die neue und erstmals amtierende Kommissarin Jessica Roswell, die erstmals für Kreislaufwirtschaft zuständig ist, es gibt also in Brüssel eine Kommissarin für Circular Economy, Jessica Roswell wird auch in anderthalb Wochen in Berlin sein. Wir führen auch mit ihr Gespräche, weil auf europäischer Ebene ein sogenannter Circular Economy Act erarbeitet wird. Und auch da wollen wir den Vorrang für kreislauffähige Produkte von vornherein verankern. Also wir schauen uns wirklich an, soweit es irgendwie geht, direkt am Anfang anzusetzen für jedes einzelne Produkt, um dann die Wertschöpfungskette anzureichern, Hersteller mit in die Verantwortung zu nehmen, Extended Producer Responsibility für unterschiedliche Bereiche durchzudeklinieren, bis hin zu der Debatte zum Abfallende, die auch geführt und letztlich ordnungspolitisch übersetzt werden muss.
Hallo an alle, die gerade zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, abonniert ihn gern auf euren Lieblingsplattformen. Egal ob Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Deezer oder podcast.de. Mit einem Abo verpasst ihr keine Folge mehr. Teilt den Podcast auch gern mit allen, die sich für Gefahrstoffe und Sonderabfälle, für Recycling und Umweltschutz interessieren. Dieser Podcast ist übrigens Teil von Sonderabfallwissen, dem Wissensportal für gefährliche Abfälle von Remondis Industrieservice. Wir haben jetzt gerade die ganze Zeit meistens über ungefährliche Abfälle gesprochen. Ein Großteil aller Abfallarten sind aber die gefährlichen Abfälle. Darum geht es ja in unserem Podcast auch. Die Sonderabfälle haben hierzulande ein ganz schlechtes Image, weil sie ja oft beseitigt werden müssen. Trotzdem sind auch Wertstoffe enthalten. Klar geht der Fokus auf Sicherheit, um Umwelt und Mensch zu schützen. Wenn diese gefährlichen Abfälle aber nicht stofflich verwertet werden, dann können die aber wenigstens energetisch verwertet werden. Wie können wir Ihrer Meinung nach denn hier in Deutschland das Bewusstsein dafür schärfen, dass Sonderabfall kein Müll ist und dass die Verbrennung ein Teil der Kreislaufwirtschaft ist?
Das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir stehen sowohl bei der Frage der regulären Abfälle in der gesellschaftlichen Debatte an einem Punkt, wo noch zu wenig erkannt wird, dass Abfälle Rohstoffe sind. Geht bei der Biotonne los, also Bioenergie in der Biogasanlagen stellt inzwischen einen ganz wichtigen grundlastfähigen Bestandteil bei. Und bei der Frage gefährlicher Abfälle, wo wir kluge Regulatorik in der Bundesrepublik auch haben, fehlt einfach noch das Bewusstsein, dass wir natürlich bis zum letzten Millimeter dafür Sorge tragen müssen, erstens entweder zu sicherer Verbringung oder eben zu, wenn es irgendwie möglich ist, maximaler Verwertung. Und das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen. Ich will vielleicht noch eins oder zwei Dinge vorausschicken, die ich wichtig finde. Zum einen, wir leben doch derzeit in einer Zeit, wo, wenn wir mal Richtung Ukraine gucken und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, wir sehen, die Frage von Krieg und Frieden in Europa wird auch entlang der Rohstofffrage geführt und entschieden. Und das ist doch eine Zeit, in der uns deutlich sein muss, Rohstoffe sind nicht nur geopolitisch inzwischen ein riesiges Thema. Rohstoffsicherung und eine resiliente Wirtschaft versteht sich doch auch auf Grundlage von maximaler Rohstoffverfügbarkeit. Und deswegen ist es wichtig, ein Verständnis dafür zu wecken, dass wir gut daran tun, soweit das irgendwie geht, diese Rohstoffe zu sichern. Und es ist tatsächlich so, wie Sie es beschreiben, viele Sonderabfälle enthalten nach wie vor hochwertige Wertstoffe, Metalle, Energieträger. Wenn man mal auf die Halden schaut in der Republik, die wir haben, dann ist das, wenn Sie so wollen, auch in gewisser Hinsicht sind das oft noch Rohstofflager, die man irgendwann auch wieder erschließen kann, so man es denn will. Und auch in der thermischen Verwertung tragen sogenannte Sonderabfälle nach wie vor zur Ressourcenverwertung bei. Es wird immer auf dieser Welt Abfälle geben. Wichtig ist aber, dass wir endlich den Weg gehen, dass wir die Ressourcen, die Rohstoffe, solange es irgendwie möglich ist, nutzen und jede Werthaltigkeit, ob das am Ende Energie wirtschaftlich sinnvoll ist oder an anderer Stelle zu einem Wiedereinsatz führt, auch wirklich aus den Rohstoffen herausholen. Und ich glaube, dass wir als BDE dazu schon auch beitragen. Und ich kenne das auch aus meinem früheren Handeln als Thüringer Umweltministerin in Sondershausen beispielsweise, wenn man da unter Tage fährt und sich anguckt, wie gefährliche Abfälle noch gut und sicher verbracht werden, sieht man, dass wir auch dort uns darauf verlassen können, dass da, wo wirklich keine andere Verwertung mehr besteht, wir sichere Verwahrung haben. Auf der anderen Seite wird aber dieses Land, sind wir als Land der Tüftler mit dem wichtigsten Rohstoff, der zwischen unseren Ohren sitzt, in einem rohstoffarmen Land, immer wieder dazu getrieben, Innovationen zu ermöglichen, um eben das Maximum tatsächlich an Rohstoffen auch aus gefährlichen Abfällen oder Sonderabfällen zu sichern.
Und zum Recycling bei gefährlichen Abfällen gehört natürlich das Thema Ende der Abfalleigenschaft. Sie setzen sich ja auch sehr dafür ein, gerade bei Recycling-Baustoffen nach vorn zu gehen. Deswegen aus Ihrer Sicht, wie kann denn die legislative allgemeingültige Regelung erstellen zum Thema Ende der Abfalleigenschaft nach dem Behandlungsprozess?
Das ist ein ganz wichtiges Thema, weil die heutige Praxis einfach mit ganz vielen Einzelfallentscheidungen und das bedeutet oft auch Unsicherheit ein echter Hemmschuh ist für konsequentes Recycling. Einzelfallentscheidungen sind gut und schön, wenn es denn bei Einzelfällen bleibt. Wenn aber oft wir die Lage haben, dass praktisch keine klaren Regelungen existieren, dann haben sie keine Planbarkeit. Und das ist eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben, Rechtsklarheit und Vertrauen zu schaffen, dass Recyclingmaterialien verlässliche Materialien sind. Also wir brauchen weniger Bürokratie und mehr Rechtssicherheit, damit Kreislaufwirtschaft nicht im Genehmigungsverfahren Stau endet. Und gerade wenn Sie das Thema nachhaltiges Ressourcenmanagement mit Sekundärbaustoffen ansprechen, schließt sich ein Stück weit der Kreis zu dem Vorhaben der neuen schwarz-roten Koalition, in Infrastruktur zu investieren. Also 400 Milliarden für Schiene, Schule, Straße. Ich kann es nur noch mal wiederholen, bedeutet, diese Koalition hat einen riesigen Hebel, gerade im Bereich Bauindustrie, Anreize zu setzen, von vornherein Sekundärbaustoffe einzusetzen. Was wir dafür brauchen, sind vier Dinge. Neben dem Verständnis dafür, dass das Geld nicht vorderhand in Primärbaustoffe investiert werden darf. Die erste Voraussetzung wäre, dass wir eine zeitnahe Novellierung der Ersatzbaustoffverordnung bekommen. Da läuft derzeit das sogenannte Planspiel. Da bringen wir uns als BDE mit unseren Fachleuten, mit der Expertise, mit unseren Unternehmen ganz intensiv ein. Und wenn ich aber jetzt höre, dass die Evaluierung dazu erst 2027 beendet sein soll, dann verlieren wir Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Bis dahin sind die ersten Aufträge vergeben und die Novelle der Ersatzbaustoffverordnung nicht passiert. Wir brauchen also eine schnelle Entscheidung. Das zweite ist das Thema Produktanerkennung für Sekundärbaustoffe. Wir sind ganz fest davon überzeugt, dass wir bei der Frage der Anerkennung grundsätzliche Regelungen benötigen. Die müssen im Kreislaufwirtschaftsgesetz geschärft werden. Und das ist mein dritter Punkt, kreislaufwirtschaftsgerechte Ausschreibungen. Wir haben in § 45 die Möglichkeit vom Kreislaufwirtschaftsgesetz tatsächlich bei Sekundärbaustoffen ein Prä in die Vergabe zu bringen. Es wird aber nicht gelebt. Ich habe das selber als Umweltministerin bei wichtigen Bauprojekten in unserem Thüringer Kabinett miterlebt, dass sie am Ende, wenn es nur kann, Vorschriften sind, dann können sie das auch weglassen. Also kann und Vorschrift passt in einen Satz nicht zusammen. Es wird nur dann tatsächlich umgesetzt, wenn es Sollregelungen sind. Und da muss § 45 geschärft werden. Einige Länder sind da übrigens auch dran. Nordrhein-Westfalen geht da vor. Thüringen hat das auch angebahnt. Also was man wirklich auch braucht, ist die Entschlossenheit zu sagen, wir setzen hier Sekundärbaustoffe ein und das ist die Regel. Und wenn man Primärbaustoffe einsetzen will, muss man das begründen. Das kann man festlegen, das würde den Hochlauf der Kreislaufwirtschaft auch begünstigen. Ja, und der Einsatz von Sekundärbaustoffen in Zement und Beton und die Frage der Umweltverträglichkeit, die muss entsprechend systematisiert und harmonisiert werden. Das sind vier Punkte, die wir finden, die ganz einfach zu hebeln sind. Das ist wirklich kein Rocket Science. Das ist im Rahmen der jetzigen bestehenden Gesetzeskulisse an den richtigen wichtigen Stellschrauben Entlastung und Rechtssicherheit verankernd etwas, wo unsere Unternehmen mit umgehen können, was den Hochlauf der Kreislaufwirtschaft begünstigt. Und wer will nicht in seinem Leben Rechtssicherheit und Planbarkeit? Das will irgendwie fast jeder. Dann müssen es doch die Unternehmen aus dem politischen Raum auch erwarten dürfen. Und dafür setze ich mich auch gerne ein.
Also die Abfalleigenschaft möglichst früh ansetzen, das ist Aussage des BDE.
Richtig.
Der BDE ist ja auch ein Fachverband für die Entsorgungswirtschaft und widmet sich natürlich den wichtigen Themen der Branche. Ein Thema, was auch ganz oft in der Presse thematisiert wird, ist das Thema Batteriebrände in Entsorgungsanlagen. Was genau kann denn der Verband tun, um Brände und Explosionen durch falsche Sortierung, zum Beispiel Lithium-Ionen-Akkus, zu unterbinden?
Also ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es vergeht eigentlich gerade keine Woche, wo wir nicht mindestens einen Brand haben und wirklich zum Teil mit verheerenden Auswirkungen. Es ist eigentlich fast ein Wunder, dass noch keine Menschen zu Schaden gekommen sind und das darf nicht passieren. Kurz für die Hörerinnen und Hörer erläutert, was ist das Problem? Falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus, die verbaut in blinkenden Turnschuhen oder in Einweg-E-Vapes oder in singenden Grußkarten, wenn die nicht fachgerecht im Elektroschrottregal des Wertstoffhofes landen, sondern in der blauen oder gelben Tonne, wo sie nicht hingehören, und dann vom Müllsammelfahrzeug eingesammelt werden und dann durch quasi Beschädigung im Verwertungsprozess Brände auslösen, sind ein Riesenthema. Und wir haben wirklich fast jede Woche entweder in Müllsammelfahrzeugen oder in unseren Recyclinghöfen massive Brände. Das liegt nicht daran, dass unsere Unternehmer zu wenig in Brandschutz investieren. Im Gegenteil, zum Teil zweistellig in Millionenbeträge investieren Unternehmen inzwischen an Recyclinghöfen in Brandschutz. Sie schulen ihre Müllsammelfahrzeugfahrer zu Brandschützern und alles, was an Vorsorge möglich ist, inklusive Versicherung, wird auch getan. Das alleine löst das Problem aber nicht, weil einfach immer mehr Batterien auf den Markt kommen. Alleine bei diesen Einweg-E-Vapes sind es 80 Millionen Produkte pro Jahr. Und die wenigsten bringen Hand aufs Herz die auch zum Wertstoffhof und führen sie dort dem Elektroschrott zu, sondern schmeißen sie halt zu Hause in eine der Hausmülltonnen. Da dürfen sie nicht rein. Und deswegen fordern wir 4 Punkte auch von der neuen Koalition. Erstens, lassen Sie die Unternehmen mit diesem wichtigen Thema nicht allein, weil wir können noch so sehr über die Zukunftsfähigkeit der Kreislaufwirtschaft und den Hochlauf der Kreislaufwirtschaft reden, ohne Recyclinganlagen können wir nicht mal die Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen und wir verlieren wirklich jede Woche hier auch zum Teil nicht nur Funktionsfähigkeit von Anlagen, sondern auch die Möglichkeit, da voranzukommen. Das zweite ist ein Pfandsystem für Lithium-Ionen-Akkus. Wir können Pfand. Hier stehen beispielsweise auf unserem Tisch Glasflaschen. Also wenn jemand Pfand kann, dann wir. Und es funktioniert. Und deswegen fordern wir auch ein Batteriepfand. Das dritte, was wir fordern, ist, dass die Hersteller stärker in die Verantwortung genommen werden. Wissen Sie, unsere Unternehmen sind am Ende der Kette diejenigen, die mit dem, was dann eben bleibt, also dem Rest oder dem sogenannten Abfall, umgehen sollen. Und der Hersteller kann sich wunderbar aus der Verantwortung nehmen, weil er hat das Produkt zwar so designt und auf den Markt gebracht, dann ist er aber raus. Und das ist für uns ein Problem. Wir fordern deswegen einen Fonds, wo die Hersteller auch einzahlen müssen, eben für die Unternehmen, die inzwischen zum Teil keine Versicherungen mehr finden und die ständig wieder und wieder investieren müssen, um die Anlagen zu betreiben. Und was wir viertens machen, ist gemeinsam ungewöhnliche Allianzen eingehen. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ich 3 Monate im Amt mit dem Bundesverband der Werkfeuerwehren gemeinsam genau diese Position vortrage, weil auch die Werkfeuerwehren und auch übrigens der Bundesverband der Feuerwehren an sich sagen, wir müssen immer öfter ausrücken wegen falsch entsorgter Lithium-Ionen-Akkus. Das bringt uns an Grenzen und deswegen ist meine wichtigste Forderung tatsächlich mehr Aufklärung auch Richtung Verbraucher und politische Unterstützung dahingehend, dass wir ein Verbot von Einweg-E-Vapes fordern. So weit sind wir inzwischen. Dieses aus der Zeit gefallene Einwegprodukt verursacht Millionen Schäden, die unsere mittelständischen Unternehmer kaum alleine aufbringen und kompensieren können.
Also sind, wenn ich es richtig verstehe, diese 1000 singenden Grußkarten gefährlicher als ein Elektrofahrzeug auf der Autobahn? Weil das habe ich auch vom Feuerwehrdirektor gelernt. Die brennen viel, viel seltener als die kleinen Sachen, die in den Entsorgungsanlagen landen.
Ja, vielen ist das gar nicht bewusst, dass sie tatsächlich Produkte, die streng genommen tatsächlich Elektroschrott sind, anders entsorgt werden müssen. Und es geht nicht um die Größe der Batterie, sondern um die Tatsache, dass wir immer mehr elektrisch betriebene Produkte haben. Und die Grußkarte ist zum Beispiel wie der blinkende Turnschuh, wie das E-Bike, was viele zu Hause haben. Das ist alles eine vollkommen normale Entwicklung. Das Entscheidende ist, dass damit einfach neue, im wahrsten Sinne des Wortes, Brennpunkte entstehen, wenn nicht das Verständnis dafür hergestellt wird, dass es dafür besondere Entsorgungswege braucht. Und wir machen eine Kampagne als BDE, Verbraucheraufklärung. Wir haben immer wieder zu dem Thema auch Informationsveranstaltungen. Wir sensibilisieren die Landesregierung, aber wir brauchen jetzt auch wirklich mal nicht nur Verständnis, das erfahren wir in jedem politischen Roundtable, ja, Verständnis, sondern wir brauchen jetzt ein Handeln der verantwortlichen Politikerinnen und Politiker. Übrigens, wenn man sich auch im europäischen Kontext unterhält, das gleiche Problem gibt es in Belgien, in Italien und so weiter. Wir wollen auf der einen Seite Rohstoffe immer und immer wieder verwenden. Wir müssen es sogar, weil wir uns sonst abhängig machen von anderen Ländern. Auf der anderen Seite schaffen wir es nicht selber, die wichtigsten notwendigen ABC-Aufgaben zu lösen, nämlich Produktdesign und Entsorgung so zu regeln, dass Batterien nicht Recyclinghöfe entflammen. Also das passt ja nicht zusammen und das ist eine Aufgabe für die Bundespolitik, genauso für die europäische Ebene. Und da macht sich der BDE mit anderen Verbänden übrigens gemeinsam mit auch dem BVSE und dem VBS und eben auch den Feuerwehrverbänden starke Allianzen, das kann ich aus meiner Zeit als Politikerin sagen, führen oft zum Ziel, aber die Ziele sind oft auch nur über Umwege zu erreichen und das ist jetzt das, was wir zusammen angehen müssen.
Sie haben gerade Europa angesprochen. Jetzt ist es so, dass der Battery Passport ab 1. Januar 2026 verpflichtend ist. Und das ist ja eine Anforderung, die seitens der EU gestellt wird, nämlich in der Europäischen Batterieverordnung. Jetzt ist es so, das gilt zunächst erstmal nur für Industrie- und Antriebsbatterien, also die zum Beispiel in Elektrofahrzeugen. Die Herausforderung ist jetzt die, dass alle Unternehmen in der Lieferkette von Hersteller bis zu Recyclingunternehmen die notwendigen Daten für diesen Produktpass liefern müssen. Welche Maßnahmen sollten denn in Deutschland oder auf EU-Ebene hinsichtlich Batterierecycling noch etabliert werden?
Also gut, dass der Battery Passport tatsächlich kommt und danke, dass Sie das Thema ansprechen, weil der Beginn dafür, dass wir sagen, ein Produkt muss vom Design komplett in seinem Verwertungsprozess, in seinem Lebensprozess und Zyklus bis zum Ende, wenn es dann um die Frage der Entsorgung geht, betrachtet werden. Dafür ist der erste Schritt, dass wir überhaupt transparent machen, was ist denn da alles drin. So. Und deswegen müssen sich alle Akteure entlang der eben beschriebenen Kette auch gut vorbereiten. Und dafür brauchen wir auch in der Bundesrepublik flächendeckende Rücknahmesysteme und Spezialsammelstellen. Das Ganze muss gut und digital vernetzt und sicher sein. Und wir bringen uns hier in den Diskussionsrunden, die es dazu gibt, auch ein. Wir sehen aber auch, es braucht jetzt Tempo. Ist auch so ein Thema. Ich meine, nicht mal das Elektro-Altgeräte-Gesetz ist novelliert worden in der letzten Bundesregierung. Das ist der sogenannten Diskontinuität unterfallen, weil es vorzeitige Neuwahlen gab. Und der Battery-Passport soll zum 01.01.26, also quasi übermorgen, auch wirklich angelegt sein. Also das ist was, was das neue Umweltministerium von Anfang an fast vorwärts angehen, anpacken muss. Wir stehen bereit, die Anforderungen der EU-Verordnung zu erfüllen. Aber die Aufgabe steht natürlich auch im politischen Berlin an, deutlich zu machen, wie genau das funktionieren soll. Was ja die wenigsten wissen, ist, dass wir als Verband immer auch Übersetzungsarbeit leisten zwischen politischen Entscheidungen und dem, was das am Ende für die Unternehmen bedeutet. Also wir haben allein eine feste Säule hier im BDE, die nur Seminare anbietet und quasi ganz fest an der Seite der Unternehmen steht zu Veränderungen, ob das die Gewerbeabfallverordnung ist oder ob das die Ersatzbaustoffverordnung ist oder hier in dem Fall der Battery Passport, damit unsere Unternehmen gut vorbereitet sind, damit sie rechtssicher handeln können, damit sie entsprechend auch die Auflagen erfüllen können. Wir erfüllen das in unseren Seminaren. Voraussetzung ist aber natürlich auch, dass wir seitens der Politik so unterstützt werden, dass wir auch aussage- und sprechfähig sind. Und deswegen kann da auch nicht lang zugewartet werden. In dem Moment, wenn ein neuer Umweltminister am Start ist, muss er sich damit beschäftigen und zwar ganz schnell.
Vielen Dank. Es gibt noch ein weiteres Thema, was die Branche bewegt. Das ist nämlich die Überarbeitung der REACH-Verordnung auf EU-Ebene. Unter anderem sollen dort neue Grenzwerte für sogenannte ewige Chemikalien festgelegt werden. Das Problem liegt darin, dass Produzenten von neuen Produkten sich ja auf die neuen Grenzwerte einrichten können und Materialien diesbezüglich wählen. Aber Recycler, die Recyclingprodukte herstellen, arbeiten ja mit Abfällen, wo es noch alte Chemikalienrechtsregularien gab und so eine höhere Konzentration an Chemikalien vorliegt. Recycler können also nicht ihr Ausgangsmaterial wählen und müssen aber dennoch die rechtlichen Vorgaben einhalten. Wie wird dieses Problem aktuell im Verband diskutiert?
Also das ist so der Klassiker von Missing Link, ja. Also wenn man da drauf guckt von draußen, sagt man, wie kann sowas eigentlich gehen? Also gar nicht unterm Strich und trotzdem stellen wir uns der Herausforderung, weil wir als Branche sagen, dann müssen wir eben einen Weg finden. Und das ist genauso, wie Sie es sagen. Hersteller von Neuprodukten können sich gezielt Materialien auswählen und wir als Recycler arbeiten mit dem, was eben an Altstoffen aus Zeiten anderer Chemikaliengesetze praktikabel derzeit und praktisch ganz operativ auf dem Tisch liegt. Das ist eben, da trifft die Realität, ja, die harte Realität auf die virtuellen Vorstellungen mancher, die da sich von frei machen ein Stück weit, wie die harte Realität aussieht. Und das stellt unsere Unternehmen wirklich vor große Herausforderungen. Jetzt setzen wir uns mit dem Thema REACH in eigenen Arbeitskreisen auseinander, wo ich sehr dankbar bin, dass die Unternehmen mit ihrer Expertise und ihrem Fach- und praktischen Wissen uns immer wieder auch mit auf den Weg geben, was das eigentlich heißt. Also was wir brauchen, damit wir zwei Pole zusammenführen, wenn Sie so wollen, sind vernünftige Übergangsregelungen, die aber auch tatsächlich dem, was die harte Realität ist, gerecht werden, damit wir differenziert die Grenzwerte entsprechend berücksichtigen können. Und es braucht vor allen Dingen, wir können uns noch so sehr Mühe geben, wenn es eines nicht gibt, es braucht vor allen Dingen einen realistischen Vollzug. Und mit realistischem Vollzug meine ich Behörden, die begleiten und die Recycling auch ermöglichen und es nicht verhindern, die also tatsächlich an der Seite der Unternehmen, die alles tun, um die Auflagen zu erfüllen, auch gut arbeiten zu können und zusammenarbeiten zu können. Und REACH ist so ein übergreifendes Thema. Wir haben nicht nur einen Arbeitskreis, der quasi die Überschrift REACH hat, sondern da hängen ja ganz viele Stoffströme auch drunter, sodass das eines der Themen ist, was wir am meisten hier auch ventilieren. Aber nochmal, harte Realität ist das eine, nämlich das, was zum Teil draußen in der Welt an einzelnen Produkten oder Baustoffen unterwegs ist. Und das andere sind neue entsprechend Regeln, das zusammenzuführen. Da finde ich, muss man schon auch Brücken bauen und bauen wollen, auch als gerade diejenigen, die den Vollzug im Blick haben und Brücken bauen zwischen denjenigen, die die Maßgaben erfüllen wollen. Das wollen wir, aber die auch nur mit dem arbeiten können, was eben draußen zum Beispiel verbaut ist.
Ja, vielen Dank. Und zum Thema Brücken bauen möchte ich mich heute vor allen Dingen bedanken für Ihre Arbeit, was Sie gerade machen, zwischen Wirtschaft und Politik vermitteln. Und ich habe das Gefühl, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen, denn Sie haben so eine Liste an Themen und so spannende Fragestellungen heute mitgebracht, dass ich auf jeden Fall nochmal nach Berlin Ihre Einladung annehmen werde und bedanke mich heute für das Gespräch und wünsche Ihnen für die Verbandsarbeit großartige Erfolge und eine gute Vermittlung zwischen Wirtschaft und Politik.
Ich darf mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich glaube, dass der Podcast Sonderabfallwissen, den Sie ja nun auch schon sehr lange betreiben, wirklich eine echte Möglichkeit ist, zu erhellen, beizutragen, Kenntnisse weiterzugeben und eben auch, also der Dank geht tatsächlich an Sie zurück, Wissenslücken zu schließen und zum Nachdenken anzuregen. Wissen Sie, wir wollen in den nächsten 20 Jahren so viel schaffen. Wir brauchen mehr Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben so eine tolle Branche mit über 350.000 Beschäftigten, die jeden Tag anpacken und ihren Teil dazu leisten, dass es vorwärts geht. Und da hilft auch jedes Tool, im Zweifel vor allen Dingen auch Aufklärung und vor allen Dingen eben auch gut gemachte Podcasts, pointiert Wissen weiterzutragen und zur Diskussion einzuladen. Dafür herzlichen Dank, viel Kraft und weiterhin gutes Gelingen. Und wir freuen uns, Sie wieder hier in Berlin begrüßen zu dürfen.
Sehr schön, vielen Dank.
Sehr gern.
Was ich aus dem heutigen Gespräch mitnehme, ist, dass ich den Eindruck habe, dass Anja Sigismund einen sehr realpolitisch-wirtschaftlichen Ansatz vertritt und deshalb genau die richtige ist, die zwischen Legislative und Unternehmen vermittelt. Sie spricht im Sinne des BDE die brennenden Themen der Branche an und fordert regelrecht Maßnahmen seitens der Bundesregierung. ihr Fragen zu unseren Themen oder Wünsche, worüber wir in den nächsten Episoden sprechen sollen, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an redaktion@sonderabfall-wissen.de. Wir freuen uns auf eure Impulse. Bevor ich mich aber zur nächsten Folge verabschiede, möchte ich mich noch bei Remondes Industry Service bedanken, die diesen Podcast initiiert hat und produziert. Die Remondes Industry Service ist euer Partner, wenn es um Gefahrstoffentsorgung und Recycling geht. Danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge.